und rechts Fabrice Morvan waren Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre eher unter dem Namen Milli Vanilli bekannt. Milli Vanilli war zu seiner Zeit unglaublich erfolgreich. Sie waren mit dem Album und mit dem Song Girl, You Know It's True, waren sie fast 80 Wochen lang in den US-Charts und sie erreichten Erfolge, die zuvor noch keine deutsche Formation erlangt hat. Das Foto zeigt die beiden gerade, als sie den Grammy Award für die besten Newcomer des Jahres abgestaubt haben. Aber blöd nur, dass während ihres absoluten Höhepunkts der Karriere rauskam, dass die beiden nicht einen einzigen Song selbst gesungen haben. Ihr Part bestand lediglich darin, zu der Playback-Musik richtig zu tanzen und synchron die Lippen dazu zu bewegen. Rauskam das alles, als sich während eines Live-Konzerts die Musik aufhängte. Ihr Produzent gab kurz darauf bekannt, dass die beiden eigentlich überhaupt nicht singen können, sie haben es nur so aussehen lassen. Okay, blöd für die beiden, aber was ich mich manchmal frage ist, ey, jetzt mal ganz ehrlich, was spricht eigentlich dagegen, so wie die beiden Jungs, mit erhobenem Haupt durchs Leben zu gehen und sich selbstgefällig als etwas auszugeben, was man eigentlich gar nicht ist? Sich so zu präsentieren, wie die beiden das auf dem Foto hier tun, stolz auf die eigene Leistung und selbstsicher mit dem dicken Preis hier in der Hand. Also was spricht eigentlich dagegen? Okay, klar, die beiden Musiker sind natürlich aufgeflogen und das muss natürlich unfassbar peinlich für sie gewesen sein. Aber was wäre, wenn sie nicht aufgeflogen wären? Dann wären sie eventuell bis heute noch erfolgreich und jedem von uns bekannt. Zur Zeit ihrer Karriere waren die beiden unglaublich beliebt. Sie hatten Geld, Ruhm und Anerkennung bis zum geht nicht mehr und wurden weltweit als erfolgreiche Künstler gefeiert. Sind nicht also diejenigen, die stolz, die selbstgefällig durchs Leben gehen, sind die nicht eigentlich viel besser dran? Lässt Stolz mich nicht viel selbstsicherer wirken und führt auch zur Anerkennung bei den Menschen? Ist es nicht also viel besser für mich, stolz zu sein? Stolz vielleicht sogar auf Dinge, die ich gar nicht habe? Stolz. Warum eigentlich nicht? Ich finde es spannend, denn es gibt ja viele Stellen in der Bibel, die über das Thema Stolz sprechen. Aber es gibt ein Buch, in dem geht es permanent vom Anfang bis zum Ende um Menschen, die stolz waren. Okay, zugegeben, das Buch ist mit nur einem Kapitel und 21 Versen das kürzeste des gesamten Alten Testaments, aber dennoch hat es eine sehr kraftvolle Botschaft. Vielleicht merkt der eine oder andere von euch schon, dass ich über das Buch des Propheten Obadja rede. Ein Buch, über das nur wenig bis gar nicht gepredigt wird, was aber dennoch sehr aussagekräftig ist und uns auch heutzutage noch viel zu sagen hat. Wenn wir also in dieser Predigt darüber nachdenken wollen, ob der Stolze, also der Überhebliche, im Leben nicht viel besser dran ist, dann lassen sich aus meiner Sicht drei Gründe im Buch des Propheten Obadja erkennen, die dem hart widersprechen würden. Also, warum eigentlich nicht stolz sein? Obadja würde sagen, erstens, weil der Stolze folgenschwer sündigt. Weil er zweitens dem Gericht Gottes unterliegt. Und weil der Stolze drittens sein eigenes Heil verpasst. Ich werde auf den ersten Punkt sehr ausführlich eingehen, da ich ihn für sehr wichtig halte und er auch am meisten Verse umfasst. Die anderen beiden Punkte gehen da deutlich schneller. Jedoch möchte ich zuvor noch mit einer kurzen Einführung, mit den wichtigsten Hintergrundinformationen starten, da man in christlichen Kreisen ja nur relativ wenig über den Propheten Obadja weiß. Und so eine Einführung zu geben, ist gar nicht so einfach. Denn über die Person Obadja gibt es außer das, was man in seinem Buch über ihn ableiten kann, überhaupt keine Informationen. Weder das Alte noch das Neue Testament spricht über diesen Mann Gottes. Sein Name heißt übersetzt Knecht oder Anbeter Jahwes, kann ein Pseudonym gewesen sein, kann aber auch sein richtiger Name gewesen sein. Der Name kam in dieser Zeit häufig vor. Und die Schwierigkeit bei diesem Propheten liegt nicht nur darin, dass man wenig über die Person Obadja weiß, sondern auch in der geschichtlichen Einordnung dieser Prophezeiung innerhalb der Geschichte Israels. Also es gibt viele Theorien über die Lebzeit Obadjas und auch über die Datierung des Buches. Keine Angst, ich möchte euch jetzt eine detaillierte Ausführung dieser Theorien ersparen. Aber ich möchte einfach nur betonen, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass das Buch Obadja in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus entstand. Das heißt, wir befinden uns mitten in der Situation, mitten in der Zeit, in der Jerusalem von den Babyloniern zerstört wurde und das Südreich Juda ins Exil geschickt wurde. Ganz grob kann man sagen, in der ersten Hälfte des Buches geht es um das Strafgericht über Edom und in der zweiten Hälfte über die Rettung und Wiederherstellung Israels. Ich weiß nicht, ob Edom euch was sagt, aber Edom spielt eine zentrale Rolle im Buch Obadja. Und deshalb, weil man dieses Buch nicht verstehen kann, ohne die geschichtlichen Hintergründe über Edom zu kennen, will ich einen kurzen Exkurs zum Thema Geschichte Edoms geben. Das Volk Edom war in der Hinsicht besonders, als dass es gemeinsame Vorfahren mit Israel hatte. Das heißt, sowohl die Edomiter als auch die Israeliten stammten beide von Isaak ab. Isaak bekam zusammen mit Rebekka die Söhne Jakob und Esau, von denen gesagt wird, ja, dass sie ihr ganzes Leben lang ein angespanntes Verhältnis miteinander hatten. Es wird sogar von ihnen gesagt, dass sie bereits im Mutterleib miteinander kämpften und diesen Streit ließen sie nach ihrer Geburt nicht sein. Sie führten ihn weiter und er fand schließlich seinen Höhepunkt darin, als Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkaufte. Und in diesem Kontext taucht auch das erste Mal der Begriff Edom auf. Edom ist hebräisch und meint nichts anderes als rot. Und so wie Jakob den Namen Israel erhielt, so können wir in Genesis 25 lesen, dass Esau den Namen Edom erhielt, wegen seiner rötlichen Haare und weil er sein Erstgeburtsrecht für ein rotes Linsengericht verkaufte. Kurzer Einschub meiner Gedanken. Wie oft verkaufen wir, im Bilde gesprochen, unser Erstgeburtsrecht? Derjenige, der damals das Erstgeburtsrecht besaß, war so etwas wie der Priester der Familie, der sich dadurch auszeichnen sollte, dass er eine besondere Beziehung zu Gott hat. Das heißt, indem Esau hier sein Erstgeburtsrecht verkauft, bringt er also zum Ausdruck, dass ihm seine Beziehung zu Gott nur wenig bedeutet. Wie oft verkaufen wir unsere Beziehung zu Gott für sinnlose Zeit vom Fernseher oder vor YouTube? Wie oft verkaufen wir unsere beschränkte Zeit für Gott, indem wir zum 100. Mal am Tag auf unser Handy gucken, um die Nachrichten zu checken? Der Philosoph Seneca hat mal gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Leute, lasst uns bedacht leben und das Wichtigste, was wir haben, unsere persönliche Beziehung zum Herrn, nicht für nichtige oder banale Dinge verkaufen, so wie Esau es tat mit dem Linsengericht. Also Esau wurde Edom genannt und Jakob Israel. Das heißt, Esau gleich Edom und Jakob gleich Israel und diese Namen blieben. Diese Namen blieben auch über den Tod der beiden Brüder hinaus. Und so wie die beiden Namen blieben, so blieb auch das angespannte Verhältnis beider Nachkommen. Wir können lesen, dass es im Laufe der Geschichte immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Edom und Israel kam. Beispielsweise lesen wir in 4. Mose 21, dass Edom Israel nicht durch das Land Kanaan ziehen lassen wollte, obwohl Mose sie darum bat. Später wurde Edom von Saul, von David, auch von Salomo eingenommen, beherrscht. Und immer wieder kam es zu Prophezeiungen, dass Edom für seinen Hass gegen Israel gerichtet werden wird. Edom musste sich aufgrund der Verheißung Gottes damit zufrieden geben, letztlich immer am kürzeren Hebel zu sitzen. Exkurs zur Geschichte Edoms Ende. Wir befinden uns jetzt mitten in der Zeit Obadjas. Und wie ich schon erwähnt habe, wurden genau in diesen Tagen wurde Jerusalem von den Babyloniern zerstört und ins Exil geschickt. Und Edom? Also wo lag das Königreich eigentlich und wie haben sie auf diesen Angriff der Babylonier reagiert? Das Königreich Edom befand sich südöstlich von Juda. Die wichtigste Stadt war Petra, es war ein besonders bergiges Gebiet mit hohen Gipfeln, mit tiefen Tälern, aber auch mit sehr fruchtbaren Ebenen. Aber vor allem lag es eben genau neben dem Südreich Juda. Und anstatt dem Brudervolk Juda zu helfen oder sich einfach aus dieser Situation rauszuhalten, nutzte Edom die Situation für sich, indem sie israelitische Städte plünderten, die dortigen Menschen gefangen nahmen und sogar jüdische Flüchtlinge töteten. Sie waren schadenfroh, sie waren selbstgefällig, sie waren hochnäsig und überheblich. Ja, letztlich war es ihr schon lange angekratzter Stolz, der sie dazu brachte, auf das am Boden liegende Juda einzutreten. Sie waren stolz und aufgrund ihres Stolzes kündigt Gott ihnen Gericht an. Und dieser Gedanke wird in den ersten 14 Versen in meinen Augen ganz deutlich. Gott verabscheut den Hochmütigen und er leitet dementsprechend fatale Folgen für ihn ein. Stolz. Warum eigentlich nicht? Weil der Stolze folgenschwer sündigt, sagt Ubadja. Lasst uns mal in den Text eintauchen, ich lese ab Vers 1. Dies ist die Offenbarung an Ubadja. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört vom Herrn und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Völkern, sehr verachtet bist du. Ubadja macht direkt mit den ersten Worten seines kurzen Buches deutlich, dass es sich in seinem Buch um eine Offenbarung Gottes handelt, die er selbst empfangen hat. Auch Ubadja ist Gottes lebendiges Wort. Lasst uns das nicht vergessen, auch in Bezug auf andere Bibelbücher, die eher selten gelesen werden. Ich finde gerade das Buch Ubadja ist ein sehr guter Beweis dafür, dass es sich durchaus lohnt, sich auch mal mit eher unbekannten Bibelbüchern auseinanderzusetzen. Gott redet hier durch Ubadja von einem Boten, der die Nation auffordern wird, gegen Edom in den Krieg zu ziehen. Und dieser Krieg soll, Vers 2, dazu führen, dass das für damalige Verhältnisse recht große Edom klein gemacht wird. Also dass es politisch, wirtschaftlich und militärisch keine bedeutende Rolle mehr spielen soll. Das heißt, in seinem allmächtigen Handeln gebraucht Gott andere Nationen dazu, um mit Edom an sein Ziel zu kommen. Gott lenkt und herrscht souverän. John Wesley soll mal gesagt haben, dass er nur Zeitungen lese, um zu sehen, wie Gott seine Welt regiert. Es muss nicht immer was Übernatürliches tun, damit Gott an sein Ziel kommt. Und er bestimmt nicht nur das Groß und Ganze, sondern auch die Geschichte eines jeden einzelnen Menschen. Dieser Gedanke ist unglaublich ermutigend, auch gerade in schweren Zeiten. Und wir sollten ihn uns wirklich verinnerlichen. Lesen wir weiter, so wird deutlich, warum Edom eigentlich klein und bedeutungslos werden soll. Vers 3. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du in den Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst, wer will mich eigentlich zur Erde hinunterstoßen? Die Sünde Edoms war sein Stolz, seine Selbstüberschätzung. Und wenn Ubadja hier schreibt, weil du in den Felshängen wohnst und in der Höhe thronst, dann ist das nicht nur rein metaphorisch zu verstehen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Ort, wo die Edomiter früher gewohnt haben. Die Felsklüfte waren sowas wie eine natürliche Bergfestung für sie. Und diese geografisch günstige Lage macht es für seine Angreifer nur sehr schwer erreichbar. Da kann man schon mal stolz werden und sagen, ey, ganz ehrlich, wer will mich eigentlich zur Erde hinunterstürzen? Gott gibt eine Antwort auf diese Frage in Vers 4. Wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest, wie der Adler, und es zwischen den Sternen anlegtest, so würde ich dich von dort hinunterstürzen, spricht der Herr. Also mit anderen Worten, egal wie sicher sich die Edomiter fühlen, Gott wird sie in seiner Allmacht erreichen und richten. Auch wir sollten uns nicht die Illusion machen, dass Gott uns auch nicht wieder das Gute im Leben nehmen kann. Auch wenn wir gerade meinen, standfest zu sein. Es wäre lächerlich, wenn wir uns auf unsere Erfolge irgendetwas einbilden. Wisst ihr, was mein permanentes Gebet war während der Predigtvorbereitung? Mein permanentes Gebet war, Gott, bitte schenk mir ein demütiges Herz, dass ich nicht genau an dem Punkt falle, den ich in dieser Predigt permanent kritisieren werde. Stolz zu sein, mir etwas darauf einzubilden, dass ich jetzt hier stehen darf. Pff, lächerlich. Wie könnten wir uns auf unsere Erfolge etwas einbilden, wo uns Gott doch jeden einzelnen Atemzug schenkt? Letztlich hat Gott uns alles Gute im Leben gegeben und kann es auch genauso schnell mit einem wieder nehmen. Denkt an Hiob. Lass uns unsere Abhängigkeit von Gott immer mehr bewusst werden. Und da muss uns auch das keine Sorge machen, was Paulus in 1. Korinther 10, Vers 11 schreibt. Wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Hätten sich die Edomiter mal diesen Spruch zu Herzen genommen, denn ihr Fall war gewaltig. Er beinhaltete die radikale Ausrottung der Nachkommen Esaus. Die gesamte Vertilgung dieser Nation. Seht mal Vers 5. Ich werde aus der Hoffnung für alle vorlesen, da ich sie für sehr gelungen übersetzt halte. Wenn Diebe im Schutz der Nacht einbrechen, nehmen sie nur so viel mit, wie sie tragen können. Wenn die Winzer den Weinberg abernten, lassen sie eine Nachlese übrig. Ihr aber werdet vollkommen vernichtet. Die Feinde werden euer ganzes Land ausplündern und jeden Schlupfwinkel aufspüren. Obadja schildert hier die komplette Ausplünderung Edoms. Und er beschreibt hier das erstens mit dem Bild eines Gelegenheitsdiebes, Vers 5a, der sich immer nur das nimmt, was er eben gerade braucht. Also das, was sich gerade anbietet. Den Rest lässt er dann zurück. Wahrscheinlich würde es ähnlich auch ein Winzer, also ein Traubenleser machen, der immer noch einen kleinen Rest für die Tiere und für die Armen als Nachlese am Weinstock lässt. Aber Obadja macht deutlich, wenn Gott kommt und wenn Gott richtet, dann ist er gründlich. Dann wird erst das ganze Land ausgeplündert werden, Vers 6, und am Ende wird nichts und niemand mehr übrig bleiben. Und was soll man sagen, wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, dann merken wir, dass nichts anderes passiert ist als das. 552 vor Christus, das heißt gerade mal 35 Jahre nach dem Angriff auf Jerusalem, wurde Edom von den Babyloniern eingenommen. Später auch noch von den Persern. Und schließlich wurden sie 70 nach Christus endgültig von den Römern vernichtet und bis heute hat man nichts mehr von ihnen gehört, wie es prophezeit wurde. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere von euch, okay, gut, was ist eigentlich an so ein bisschen Stolz so schlimm? Also ist Gott nicht extrem hart? Muss Gott wirklich die komplette Ausrottung Edoms voraussagen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, dass Gott hier so hart mit Edom ins Gericht geht? Für so ein bisschen Stolz? Leider muss ich feststellen, dass unser Sündenradar heutzutage sehr ungenau und unempfindlich geworden ist. Lass mich das mal an einem Beispiel verdeutlichen, wie ich das meine. Nehmen wir mal an, wir haben einen Christen in der Gemeinde, der permanent trinkt, der sich immer betrinkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele mit ihm hart ins Gericht gehen würden. Also, das geht ja jetzt mal überhaupt nicht als Christ, oder? Vielleicht würde sogar der ein oder andere Gemeindeausschluss fordern, wenn er sich nicht bessert. Eine ähnliche Reaktion würde wahrscheinlich auch jemanden treffen, der schon häufiger mal beim Stehlen erwischt wurde. Also für einen Christ ist das ja bitte ein absolutes No-Go, oder? Aber was wäre es, wenn es einen Christ in der Gemeinde gibt, der permanent stolz ist und der das auch jedem zeigen muss? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es einen Gemeindeältesten gibt, der mal zu ihm geht und mal mit ihm drüber reden möchte. Das war's. Nichts mit Gemeindeausschluss. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, natürlich sollen wir nicht stehen und natürlich dürfen wir uns nicht betrinken. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diesen Sünden viel weniger Gewicht gegeben wird als Hochmut oder Stolz. Der Bischof Martin Kruse hat mal gesagt, geistlicher Hochmut blockiert nicht nur die geschwisterliche Kommunikation unter Christen, er stellt auch die Liebe als das größte Charisma in Frage und zerstört die Gemeinschaft unter Christen grundsätzlich. Leute, Stolz ist für Gott die Sünde aller Sünden. Er zerstört die Gemeinschaft grundsätzlich. Und Jakobus 4, Gott widersteht dem Hochmütigen. Er will nichts mit ihm zu tun haben. Wenn wir also in das Buch Obadja schauen, dann merken wir, dass Stolz eine Herzenseinstellung ist, die vorgibt, dass man eigentlich auch ganz gut ohne Gott leben kann. Nichts anderes war bei den Edomitern der Fall. Und das Fatale bei ihnen war, dass sie nicht nur Stolze waren, die sich zurückhielten, die passiv waren, sondern sie lebten ihre Überheblichkeit voll und ganz aus. Ab Vers 11 lesen wir in Obadja, an jenem Tag, und hieß die Rede vom Zeitpunkt der Zerstörung Jerusalems, woran Edom ja beteiligt war, an jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da der Fremde sein Hab und Gut wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber nicht deine Lust sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, an seinem Schicksalstag, noch deine Hand ausstrecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen und sollst seine Entkommenen nicht ausliefern am Tag der Drangsal. Und wenn Obadja hier immer wieder schreibt, du sollst das und das nicht tun, dann ist das so zu verstehen, dass sie es schon längst getan haben und es bloß nicht wiederholen sollen. Letztlich war es der Stolz der Edomiter, der sie dazu brachte, beim Untergang Jerusalems nicht nur tatenlos zuzugucken, sondern sich tatsächlich bei dieser Zerstörung zu beteiligen. Edom nutzte die Situation für sich, plünderte israelitische Städte, nahm dortige Menschen gefangen und tötete sogar jüdische Flüchtlinge. Stolz hatte schon damals unglaublich fatale Auswirkungen und hat es auch heute noch. Lasst uns daher die richtige Perspektive in Bezug auf Stolz einnehmen. Sie ist die Sünde aller Sünden und Gott hasst sie. Und wenn wir dann die richtige Perspektive haben, dann dürfen wir nicht den Fehler machen und einfach dabei stehen bleiben, bei der Erkenntnis, Stolz ist falsch. Sondern dann müssen wir auch folgerichtig darauf reagieren. Lass mich mal 4 Reaktionen nennen, die in meinen Augen wichtig sind, wenn wir Stolz als Sünde aller Sünden in unserem Leben begriffen haben und sie entfernen möchten. Erstens, und das ist für mich unvermeidbar, überprüfe dein Verhältnis zum Stolz. Also wenn wir Stolz aus unserem Leben ausschließen möchten, dann müssen wir auch so ehrlich sein und uns selbst hinterfragen, ey, wo hat Stolz mich eigentlich im Griff? Also welches Thema kratzt mein Ego eigentlich ganz besonders an? Klar, das variiert von Person zu Person. Der eine kann es zum Beispiel überhaupt nicht ertragen, dass jemand besser ist als man selbst. Dass er mehr weiß, dass er besser ist im Job, in der Schule, im Sport. Ich persönlich hatte früher und habe es teilweise immer noch ganz große Probleme damit, über meine eigenen Schwächen zu sprechen. Da hat mein innerer Stolz förmlich rebelliert und aufgeschrien. Erst im letzten Jahr durfte ich besonders daran arbeiten, aber es fällt mir immer noch schwer. Und manche überzeugte Christen, und das sind nicht wenige, können es einfach nicht mit ihrem Ego vereinbaren, dass sie nichts, aber auch rein gar nichts für ihre Rettung tun können. Ähnlich wie bei den Pharisäern damals, lässt ihr Ego es einfach nicht zu, die Gnade Gottes dankbar anzunehmen. In welchem Bereich Stolz eine Rolle in unserem Leben spielt, ist unterschiedlich. Wichtig ist nur, überprüfe dein Verhältnis dazu, also analysiere, wo das Problem eigentlich liegt. Und wenn du es dann überprüft hast, dann zweitens, bekenne es Gott. Jesus starb auch für den Selbstgefälligen und er ist jederzeit bereit, ihm zu vergeben, wenn er es nur ernst meint. Geh noch heute ins Gebet und bitte Gott ehrlich um Vergebung. Bekenne es nicht nur Gott, sondern bekenne es auch Menschen. Wisst ihr, was mir unglaublich geholfen hat, dem Stolz in Bezug auf meine Schwächen entgegenzutreten? Klingt blöd, aber ich habe einfach drüber gesprochen. Ich habe einfach bewusst über Dinge geredet, die meinen Stolz zum Rebellieren brachten. Ich habe bewusst über meine Schwächen geredet, um zu lernen, meinem Stolz richtig entgegenzutreten. Außerdem können Freunde und Familienmitglieder eine wirklich große Hilfe sein, wenn sie einen zurechtweisen. Aber dazu müssen sie es wissen und dazu muss man offen und ehrlich darüber reden, auch wenn das vielleicht nicht so leicht ist. Und viertens, und das ist die letzte Reaktion, lass dich verändern. Klar sagt sich das leicht. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns in dieser schweren Sünde auch noch heutzutage verändern möchte und es auch wirklich noch tut. Oft sind wir selbst einfach nicht bereit, dazu Veränderung zuzulassen, denn das eigentliche Problem des Stolzes liegt im Herzen. Stolz ist lediglich ein Ausdruck einer falschen Herzenseinstellung. An dein Herz möchte Gott ran. Da möchte er dich verändern. Lässt du es zu, so wirst du merken, dass du auch das Problem des Stolzes immer mehr und mehr ausschließen kannst. Lasst uns auch nicht zulassen, dass unser Stolz die Gemeinde Christi wie ein Parasit von innen befällt. Stolz, warum eigentlich nicht? Weil erstens der Stolz zu Folgen schwer sündigt. Weil zweitens, und ich verspreche euch, die nächsten beiden Punkte werden deutlich kürzer, weil zweitens der Stolze dem Gericht Gottes unterliegt. Wenn man sich jetzt so den ersten Teil des Buches Obadja anschaut, dann kann man ja schnell zu dem Gedanken kommen, okay, also den Vergleich kann man ja schon machen. Edom war stolz, Gott hat diesen Stolz verurteilt und deshalb sollen wir auch nicht stolz sein. Klar, klingt ja irgendwie logisch. Aber eigentlich hat Gott das doch nur zu den Edomitern gesagt, oder nicht? Also die Gerichtsankündigung ging doch ausschließlich an Edom. Das heißt, der Text hat im Grunde genommen ja überhaupt nichts mit uns zu tun, oder? Diese Gedanken wären berechtigt, wenn man Obadja nur bis Vers 14 liest. Aber seht mal, wie es weitergeht. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man auch dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Denn gleich wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken. Sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Der Fokus liegt plötzlich nicht mehr nur auf Edom, sondern er liegt auf allen Völkern. Vers 15 ist ein Gelenkstück und verbindet die erste Hälfte des Buches, Strafgericht über Edom, mit der zweiten Hälfte des Buches, Rettung und Wiederherstellung Israels, beziehungsweise der gesamten Menschheit. In Obadja verkündigt er erst den Tag des Herrn, er verkündigt, dass der Tag des Herrn nahe ist. Der Ausdruck Tag des Herrn umschreibt die Zeit, in der Gott seinen Zorn auf die gottlose Welt ausgießen, die Nation richten und dann schließlich sein Reich aufrichten wird. Und dabei bezieht er den Tag des Herrn nicht nur auf Edom, sondern er erweitert den Fokus, um alle Nationen mit einzubeziehen. Und schon sind wir plötzlich mit im Boot. Plötzlich betrifft auch das uns, was in Vers 15b steht: Wie du gehandelt hast, so wird man auch dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Viele von euch kennen sicherlich die goldene Regel für zwischenmenschliche Beziehungen. Was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Vers 15b ist hier im Grunde nichts anderes als die negative Seite von dieser goldenen Regel. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Das ist ein Prinzip, das finden wir häufiger in der Bibel. Im zweiten Buch Mose befahl der Pharao, dass man alle männlichen Säuglinge der Juden ertränken solle. Was passierte? Gott ließ das gesamte Heer des Pharaos ertrinken. Oder die Männer, die Daniel anzeigten, damit er den Löwen vorgeworfen wird, wurden schließlich selbst den Löwen vorgeworfen. Warum? Das, was der Mensch sieht, wird er auch ernten, sagt Paulus. Unser Stolz wird uns zum Verhängnis. Und so wie Edom wegen seines Stolzes den Becher des göttlichen Zorns trinken muss, Vers 16, so müssen auch wir den Becher des göttlichen Zorns trinken, also im Gericht Gottes für unsere Taten gerade stehen. Mein persönlicher Stolz, der Stolz von Michael Amark, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass ich nur schwer über meine Schwächen reden kann, führt mich direkt in den Gerichtssaal Gottes. Und ich habe keine Möglichkeit, von mir aus da rauszukommen. Die Sünde ist zu groß. Und Leute, ich hoffe, es wird euch so langsam klar, warum Obadja den Fall von Edom hier so universell beschreibt. Obadja betrachtet Edoms Stolz und Fall als ein Beispiel, als ein Bild dafür, wie Gott eines Tages alle Nationen mit ihrem Stolz konfrontieren und sie zu Fall bringen wird. Es ist garantiert kein Zufall, dass der hebräische Begriff Edom mit den exakt gleichen Buchstaben geschrieben wird, wie der hebräische Begriff Adam oder zu Deutsch Menschheit. In Obadja ist Edoms Aufstieg und Fall eine Parabel, wie Gottes Gerechtigkeit sich eines Tages den Stolz aller Völker am Tag des Herrn entgegenstellt. Alle Völker, das heißt, wir sind plötzlich mit einbezogen. Und Leute, was bin ich dankbar, dass Obadja jetzt hier nicht einfach einen Punkt setzt und sagt, okay, lebt damit. Was bin ich dankbar, dass es die Verse 17 bis 21 gibt, denn diese Verse geben einen unglaublich vollen, hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. Die Verse sind unglaublich vielversprechend für die gesamte Menschheit. Einzige Voraussetzung, um diese Verse für sich beanspruchen zu können, ist, dass man zum Volk Gottes gehört. Tun wir das nicht, weil wir grundsätzlich zu stolz dafür sind, geht es fatal für uns aus, sagt Obadja. Der Stolze wird drittens, und das ist mein letzter Punkt, sein eigenes Heil verpassen. Ich lese wieder aus der Hoffnung für alle. Aber auf dem Berg Zion findet man Rettung. Er wird wieder ein heiliger Ort sein, an dem ich, der Herr, wohne. Die Nachkommen von Jakob werden das Land neu in Besitz nehmen. Wie lodernes Feuer Stroh verzehrt, so werden die Judäer und Israeliten die Edomiter vernichten. Keiner von Esaus Nachkommen wird mit dem Leben davonkommen. So habe ich, der Herr, es beschlossen. Die Judäer aus der Steppe im Süden werden das edomitische Bergland erobern. die aus dem westlichen Hügelland, das Gebiet der Philister und die übrigen das Gebiet von Ephraim und die Gegend um Samaria. Der Stamm Benjamin nimmt das Bergland von Gilead in Besitz. Den Verschleppten aus dem Reich Israel wird das Land der Kanaaniter bis nach Zarpat im Norden gehören, während die Einwohner von Jerusalem, die nach Sepharad verbannt wurden, die Städte im Süden Judas einnehmen werden. Befreier werden nach Jerusalem auf dem Berg Zion kommen und über das Bergland der Edomiter herrschen. Ich, der Herr, aber werde König sein. Was Obadja hier mit vielen Worten und mit vielen Ortsangaben letztendlich sagen möchte, ist im Grunde nichts anderes, als dass Gott sein Reich über Zion, das heißt über Jerusalem, wiederherstellen wird. Und dazu benutzt Gott einen gläubigen Rest, welcher Jerusalem neu besiedeln wird. Und von dort aus wird sich Gottes Reich ausdehnen, um alle Gebiete und Nationen zu erfassen. Das heißt, am Tag des Herrn wird das Land Israel wiederhergestellt und Edom wird endgültig vernichtet. Und so wird der ehemalige Stolz und Verrat der Edomiter zum größeren Zustand der gesamten Menschheit. Aber es geht hier, man darf hier nicht denken, es geht hier einfach nur darum, dass ein Land wiederhergestellt wird. Ja, Edoms Sturz weist auf den Tag hin, an dem sich Gott mit dem Bösen in der Welt befassen wird. Aber, und das ist der absolute Hammer, er weist auch darauf hin, dass Gott sein heilsbringendes Königreich des Friedens über alle Nationen bringen wird. Der Tag des Herrn wird für die ungläubigen Völker Gericht bedeuten. Aber für Gottes Volk Frieden, Rettung. Und was soll man sagen? Werfen wir einen Blick in den weiteren Verlauf der Bibel, dann wird klar, wie das gemeint war. Jesus Christus, Gott selbst, kam auf diese Welt. Er erniedrigte sich, indem er wie die Menschen wurde. Er lebte in Vollkommenheit, ein perfektes Leben, und starb am Kreuz auf Golgatha für uns, die wir doch eigentlich seine Feinde sind. Er stand vom Tod wieder auf am dritten Tag und hat den Weg zu Gott damit wieder freigemacht. Eine heile Beziehung zu unserem Schöpfer ist endlich wieder möglich. Die Frage ist nur, wie reagieren wir darauf? Machen wir es so wie Milli Vanilli? Dieses Hochstapler-Duo, das für Ruhm und Anerkennung alles aufs Spiel setzt und schließlich auch alles verlor? Machen wir es wie die Edomiter, die voll mit Stolz sagten, wir brauchen keinen Gott. Wenn wir es so machen, dann verpassen wir nach Obadja unser Heil. Wir verpassen unser Heil, die absolut erfüllende und alles übertrumpfende Gemeinschaft mit Gott. Was wirklich so machen? Oder erkennen wir stattdessen an, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir angewiesen sind auf seine Gnade? Stellen wir uns demütig unter Jesus, begreifen ihn als unseren persönlichen Heiland und laden ihn in unser Leben ein? Für jeden, der die Sache mit Jesus noch nie so richtig festgemacht hat, ich kann nichts anderes empfehlen als das. Ich habe vorhin nur einen Teil aus Jakobus 4 vorgelesen. Den wichtigeren Teil habe ich weggelassen. Der ganze Vers geht so: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hast du diese Gnade noch nicht und möchtest sie haben, dann demütige dich selbst. Erkenne deine sündige Natur an und lade noch heute mit einem kurzen Gebet Jesus als den Herrn deines Lebens ein. Und er wird dich verändern. Lass mich nochmal zusammenfassen. Stolz. Warum eigentlich nicht? Weil der Stolze folgenschwer sündigt. Stolz ist die Sünde aller Sünden. Gott hasst sie und er wird den Hochmütigen zu Fall bringen. So wie er es auch mit Edom gemacht hat. Von daher gilt es, sein Verhältnis zum Stolz zu überprüfen, ihn Gott und Menschen zu bekennen und ihn schließlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes immer mehr und mehr aus dem Leben auszuschließen. Weil zweitens, der Stolze dem Gericht Gottes unterliegt, der Tag des Herrn, der Edom angekündigt wurde, ist ab Vers 15 plötzlich auf alle Nationen bezogen. Mein persönlicher Stolz zwingt mich in das Gericht Gottes, und ich von mir aus komme da nicht raus. Und drittens, weil der Stolze sein eigenes Heil verpasst. Gott wird Israel wiederherstellen und dazu sein heilsbringendes Königreich des Friedens über alle Nationen bringen. Er schuf eine Möglichkeit, wie der Mensch trotz seiner sündigen Natur wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Bin ich grundsätzlich zu stolz dafür und sage wie die Edomiter, ich brauche keinen Gott, verpasse ich genau diese heile Beziehung zu Gott. Ordne ich mich demütig Jesus unter und erkenne ihn als meinen persönlichen Herrn und Heiland an? Darf ich teilhaben an genau dieser Rettung? Was für eine riesige und vielversprechende Botschaft, mit der doch dieses recht unscheinbare Buch endet. Ich weiß nicht, wo Stolz dich im Griff hat im Leben. Und ich weiß auch nicht, wie sehr du da drin schon verstrickt bist und was du alles aufgeben müsstest und vor wie vielen Leuten du das Gesicht verlieren würdest, wenn du endlich die Masken fallen lässt. Aber was ich weiß, ist, dass wir einen Gott haben, der Stolz hasst. Und wir haben nicht nur einen Gott, der Stolz hasst, sondern wir haben auch einen Gott, der dazu bereit ist, der daran interessiert ist, Menschen schon im Hier und Jetzt zu verändern. Lass dich von ihm verändern. Lass dich von ihm verändern mit der richtigen Perspektive auf Jesus, der die Demut in Person verkörpert hat, der sich nicht zu schade war, seinen Jüngern die dreckigen Füße zu waschen, der sich geschlagen lassen hat, anspucken lassen hat, kreuzigen ließ, aus Liebe zu seinen Feinden. Mein Gebet und meine Aufforderung ist, dass ein jeder von uns die Folgenschwere von Stolz erkennt, sich selbst hinterfragt und bereit wird, trotz unangenehmen Folgen den Stolz im Leben abzulegen. Es lohnt sich einfach nicht. Alles andere lohnt sich nicht. Lass uns doch nicht menschliche Anerkennung für menschliche Anerkennung Gott verkaufen. Menschliche Anerkennung ist nichtig, ist nichts wert. Sie hat keinen Wert in sich. Lasst uns stattdessen viel mehr mit der Perspektive auf Jesus zu einer demütigen Person umgestaltet werden, die sich so gibt, wie sie von Gott gemacht wurde. Eine Person, die sich selbst zurückstellt. Warum? Damit der wahre Herrscher in den Vordergrund treten und sichtbar werden kann. Amen.
Danke, Micha, für die Erinnerung, für das Ermahnen, für das Herausfordern, dass wir unser Stolz abgeben, dass wir uns unter Gottes Macht, unter Gottes Liebe stellen.